ARD.
Wir wollen ein starkes Europa. Wir glauben und sind überzeugt, dass Europa überleben muss. Denn die größten beiden Kriege des letzten Jahrhunderts sind eine dauernde Erinnerung daran, dass unser Schicksal immer mit ihrem verbunden bleiben wird, meine Damen und Herren.
Versöhnliche Töne von Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Der Außenminister der USA beschwört das transatlantische Bündnis, stellt aber auch knallharte Bedingungen.
Gesprochen hat in München auch der ukrainische Präsident Zelensky. Er fordert erneut den NATO-Beitritt seines Landes.
Der russische Kreml-Kritiker Nawalny ist in seiner Haft offenbar mit einem Nervengift getötet worden.
Rund 200.000 Menschen haben heute in München friedlich gegen das iranische Regime protestiert.
Die USA schicken gleichzeitig einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten, um den Iran bei den Atomverhandlungen stärker unter Druck zu setzen.
Und Gesundheitsministerin Wracken will die Ärzte und Krankenhäuser in Deutschland besser auf einen möglichen Krieg einstellen.
Hallo, ich bin Daniel Runge aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 14. Februar um 16 Uhr. Tja, Daniel, die Überraschung auf der Münchner Sicherheitskonferenz war groß, denn von Seiten der USA waren heute deutlich versöhnlichere Töne zu hören als noch vor einem Jahr beim Auftritt von J.D. Vance.
Ja, wir erinnern uns, der Vizepräsident hatte seinen Auftritt in München ja noch genutzt, um Europa frontal anzugreifen, vor allem mit Kritik am Zustand der europäischen Demokratien. Und er hat mit seinen Worten das transatlantische Verhältnis schwer belastet, viel Vertrauen zerstört. Und die Rede von Rubio war heute dagegen fast in einem freundschaftlichen Ton. Vielleicht war es auch so eine Art Versuch, den Schaden, den Vance angerichtet hat, zu reparieren.
Okay, also der Ton stimmte schon mal, aber was hat er denn inhaltlich gesagt?
Nun, und das war das wirklich Überraschende, Rubio hat ein klares Bekenntnis zu Europa abgelegt und zu einer engeren Zusammenarbeit. Und wie das von den Zuhörern aufgenommen wurde, das beschreibt Wolfgang Ischinger ganz schön, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Er sagt nämlich, ein Seufzer der Erleichterung sei durch den Saal gegangen bei Rubios Rede. Gestern war das ja noch ganz anders. Da war in München noch viel von einem Bruch in den transatlantischen Beziehungen die Rede. Unser Reporter Marc Dugge ist für uns vor Ort.
Wer gestern die Reden hier auf der Sicherheitskonferenz gehört hat, von Friedrich Merz, von Emmanuel Macron, der konnte schon den Eindruck bekommen, zu Recht, dass die Europäer verstanden haben, dass sie ihre eigene Identität jetzt wirklich finden müssen, dass sie als Player auf der Weltbühne erscheinen müssen, als starker geopolitischer Akteur, mit einem sehr gestärkten Verteidigungsapparat und sehr, sehr klaren Profil. Und da ist eben, glaube ich, von amerikanischer Seite jetzt ganz klar der Fokus gewesen, wir machen jetzt mal klar, wofür wir stehen und dass wir die Europäer für uns an unserer Seite brauchen, weil wir eigentlich ja die gemeinsamen Ziele haben, nämlich die westlichen Werte in der Welt zu vertreten, wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass viele hier dann auch kritisch die Stirn runzeln und sagen, nun ja, also wenn wir uns die ganze Grönland-Debatte in der letzten Zeit angeschaut haben, das Agieren der Trump-Regierung dort oder auch bei der Ukraine-Frage, kann man schon Zweifel bekommen, ob die Amerikaner wirklich sich so um Europa sorgen und uns als Alliierten und vertrauensvollen Alliierten sehen, wie Rubio das heute vorgegeben hat.
Alle Zweifel sind also noch nicht ausgeräumt, was die Verlässlichkeit der USA angeht. Und die konnten auch von Rubio nicht beseitigt werden. Denn er hat in seiner Rede nicht nur die Partnerschaft mit Europa hervorgehoben. Er hat auch klargemacht, die USA bleiben auf Trump-Linie und sie fordern die Gefolgschaft Europas. Dazu nochmal Marc Dugge aus München.
Er hat auch sehr klar gemacht, was seine Interessen, was die Interessen der amerikanischen Regierung sind und was deren Weltbild auszeichnet im Moment. Er hat gesagt, allen voran, dass Europa und Amerika in ihren Schicksalen miteinander verknüpft sind, dass die Amerikaner immer Kinder von Europa bleiben werden, dass man eine gemeinsame Tradition, eine gemeinsame Geschichte hat und dass das eben auch bleibt und dieses transatlantische Bündnis eben auch für die Zukunft Zukunft Bestand halten wird. So, das ist die eine positive Nachricht. Die andere Nachricht ist, dass er eben auch gesagt hat, multilaterale Institutionen wie beispielsweise die Vereinten Nationen haben ihre Arbeit nicht erledigt. Sie sind nicht in der Lage gewesen, Konflikte zu lösen. Wir packen es an als Amerikaner. Wir wollen diese Welt in unserem Sinne verändern, nach unseren Interessen gestalten. Und wenn ihr Europäer mit dabei seid, ist das gut. Wenn nicht, machen wir es auch ohne euch.
Tja, die Neugestaltung der Weltordnung, wenn nicht mit, dann ohne euch. Und die klare Ansage an die Europäer, wir können weiterhin Partner sein, aber nur, wenn ihr unserem Weltbild folgt. Und das heißt ganz konkret, der Multilateralismus, also die Weltordnung, wie wir sie bisher kannten, ist gescheitert. Es geht wieder vor allem um nationale Interessen.
Interessant ist ja auch, welche Themen Rubio ausgelassen hat. Kein Wort zum Beispiel zu Grönland, kein Wort zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ja, da hat man fast den Eindruck, dass Rubio diese Themen, wo es ja auch eine Menge Streit mit den Europäern gibt, bewusst rausgelassen hat, um den Graben nicht wieder zu vertiefen. Aber das Thema Ukraine ist auf der Sicherheitskonferenz natürlich sehr präsent, heute vor allem durch den Auftritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
Was hat er denn gesagt?
Nun, Selenskyj hat nochmal von den russischen Angriffen berichtet, von Angriffen mit 6000 Drohnen allein im Januar und von den großen Schäden an der Infrastruktur in der Ukraine, vor allem an den Kraftwerken. Und er hat die Hoffnung geäußert, dass der Westen schneller Waffen liefert und dass die Ukraine mit ihrer starken Armee in die NATO aufgenommen wird.
Was heute ja auch bekannt wurde auf der Sicherheitskonferenz, der russische Kreml-Kritiker Nawalny ist vor 2 Jahren mit einem Nervengift getötet worden. Und zwar mit einem Gift, das nur russische Behörden gegen ihn einsetzen konnten.
Ja, davon ist der Westen inzwischen überzeugt. Einzelheiten dazu jetzt von Christine Auerbach aus München.
Es sei schwer für sie, die richtigen Worte zu finden, sagt Julia Nawalnaja. Vor 2 Jahren hätte sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz den schwersten Tag ihres Lebens gehabt. Damals hatte sie während der Konferenz vom Tod ihres Mannes erfahren. Alexei Nawalny starb in russischer Gefangenschaft. Er galt als einer der größten Kritiker von Wladimir Putin. Verschiedene westliche Staaten sind nun überzeugt, dass Nawalny mit dem besonders starken Nervengift Epibatidin vergiftet wurde. Es stammt aus ecuadorianischen Fröschen und wirkt 200 Mal so stark wie Morphium. Es lähmt den Atem, die Muskulatur und die Opfer ersticken qualvoll. Nur die russischen Behörden hätten die Möglichkeiten gehabt, die Mittel und das Motiv, die Vergiftung durchzuführen, sagt der deutsche Außenminister Johann Wadephul. Experten aus Deutschland, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien hätten das Gift identifiziert. Es sind Belege für eine Vermutung, die schon lange kursierte. Die beteiligten Länder leiten ihre Erkenntnisse jetzt weiter an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Ziel sei es, den Druck auf Russland zu erhöhen und zum Beispiel weitere Sanktionen gegen die Verantwortlichen zu erheben wegen des Bruchs von Menschenrechten.
Aber die russische Regierung bleibt wahrscheinlich bei ihrer Version, wonach Nawalny eines natürlichen Todes gestorben ist. Sie weist ja jegliche Verantwortung an seinem Tod zurück. Aber sag mal, Daniel, über den Iran haben wir ja noch gar nicht gesprochen. War das heute kein Thema auf der Sicherheitskonferenz?
In den offiziellen Reden auf jeden Fall kaum, sicherlich aber in den Hinterzimmern des Hotels Bayerischer Hof, also dem Konferenzort, und auf jeden Fall vor dem Hotel, genauer gesagt auf der Theresienwiese. Denn da hat es heute eine Großkundgebung gegeben. Rund 200.000 Menschen sind da zusammengekommen, um gegen die iranische Führung zu protestieren. Unter ihnen übrigens viele Anhänger von Reza Pahlavi, dem Sohn des gestürzten Schahs. Der ist ja zurzeit auch in München.
Ja, vielleicht gehen in der nächsten Woche auch die Verhandlungen der USA mit dem Iran weiter über das iranische Atomprogramm. Das meldet zumindest die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider.
Ja, genau. Nach Informationen von Reuters wird sich eine US-Delegation mit den Gesandten Witkoff und Kushner am Dienstagvormittag mit Vertretern des Iran treffen. Auch Vertreter des Oman sollen dabei sein, um zu vermitteln. Gleichzeitig verstärken die USA aber auch ihre Drohkulisse und bereiten einen möglichen Militäreinsatz gegen den Iran vor. Es soll nämlich ein weiterer Flugzeugträger in den Nahen Osten verlegt werden, die USS Ford.
Das wäre dann also der zweite Flugzeugträger in der Region.
Richtig, seit 2 Wochen ist ja schon die USS Lincoln im Arabischen Meer stationiert. Präsident Trump will dem Iran damit Angst machen. Das sagt zumindest unser Korrespondent in Washington, Carsten Kühntop.
Von seinem bisherigen Einsatzort der Karibik aus macht sich nun der Flugzeugträger Gerald R. Ford auf den Weg in den Nahen Osten. Die Fahrt zusammen mit den Begleitschiffen wird mehr als 1 Woche dauern. Trump will damit den Druck auf den Iran erhöhen, am Verhandlungstisch seinen Forderungen zuzustimmen. Manchmal müsse man Angst machen, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, so der Präsident. Zuletzt hatten die USA im vergangenen Sommer 2 Flugzeugträger im Nahen Osten. Damals ließ Trump iranische Atomanlagen bombardieren. Von Journalisten jetzt gefragt, ob er einen Regierungswechsel im Iran wolle, sagte der Präsident, dass das vielleicht das Beste sei, was passieren könne. Wie die Agentur Reuters berichtet, bereitet sich das US-Militär auf einen wochenlangen Krieg gegen den Iran vor, für den Fall, dass Trump einen Angriff befiehlt. Das Pentagon erwarte, dass es dann eine ganze Zeit lang Schläge und Gegenschläge zwischen beiden Seiten geben werde. Trump drängt auf einen schnellen Deal mit dem Iran, sagt aber nicht, wie viel Zeit er den Verhandlungen noch geben will.
Dann schauen wir zum Schluss noch einmal ins Inland. Dort gibt es einen Vorschlag von Bundesgesundheitsministerin Wagen. Daniel, die deutsche Gesundheitspolitik ist sehr selten Thema hier bei Krieg und Terror. Warum heute?
Es geht dabei vor allem um die Versorgung, denn aus Sicht von Wagen ist Deutschlands medizinische Infrastruktur nicht ausreichend für einen möglichen Kriegsfall gerüstet. Das hat sie in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag gesagt und das will sie nun ändern. Bis zum Sommer soll es deshalb einen Gesetzentwurf geben, wie das deutsche Gesundheitssystem auf den Fall der Fälle besser eingestellt werden kann. Mehr dazu von unserer Kollegin Nicole Markwald in Berlin.
Im Ernstfall müsse die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Gleichzeitig müssten Verletzte der Bundeswehr oder von NATO-Partnern versorgt werden. Dafür seien klare Zuständigkeiten nötig, funktionierende Kommunikationswege und ausreichende Behandlungskapazitäten. Gegebenenfalls müssten Vorräte von Arzneimitteln und Medizinprodukten angelegt werden, so die CDU-Politikerin. Eine der größten Schwachstellen sieht sie bei der Qualifikation. So müsse die Ausbildung stärker auf Krisenlagen ausgerichtet werden. Unklar sei auch, wie viele Beschäftigte im Gesundheitswesen auf Kriegslagen passende Kenntnisse haben.
Und das war Krieg und Terror für heute. Bei mir im Studio war Daniel Runger aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Schön, dass ihr dabei wart.